Heiterkeit, Umkehr der Seele, Ihr Weg im Tarot. Von Erik Opteinde, Belgien. Der Narr durchlebt alle Rollen. Der Seelenfrieden wird ihm zum Begleiter. Ein kleiner, heiterer Raum im Herzen, in den er sich mitten in der Hektik jeder Rolle zurückziehen kann. Ein Raum, aus dem die Frequenzen der Stille in alles hineinwirken, ganz gleich, was geschieht, ganz gleich, wie unfrei er sich auf seinem Weg gerade erleben mag. Heiter ist der frühe Morgen, kurz bevor das Leben erwacht. Heiter ist sein sonnenbeschienenes Stück Gras im Wald. Eine gotische Kathedrale voller Farbkleckse, die die Sonne durch die anmutig hohen Fenster zwischen den Spitzbögen des Mauerwerks wirft. Heiterkeit ist ein inhaltsreiches Wort. Es lässt sich mit Seelenfrieden beschreiben. Damit verlagert sich die Heiterkeit von der Umgebung des Menschen auf seinen inneren Zustand, auf seinen Geist, der Stille vermittelt. Muss er in Meditation versunken sein, um in eine solche Ruhe zu gelangen? Muss er dazu körperlich ganz und gar untätig sein? Oder kann er auch ein aktives Leben führen, ohne dass sein Seelenfrieden dadurch gestört wird? Kehren wir zu Bildern im Außen zurück, nun nicht zu denen der Umwelt, sondern zu den Bildern im Tarot de Marseille. Wenn die große Arkana, bestehend aus 22 Karten, den Seelenweg des Menschen abbildet, Arcanum heißt lateinisch das Geheimnis, dann sollten wir in ihr auch die Idee des Seelenfriedens bzw. der Heiterkeit entdecken können. Der Leser kann die Übung spielerisch selbst durchführen. Wo sehe ich auf den Karten Seelenfrieden abgebildet? Die Auswahl sagt ihm etwas über seine Gemütsverfassung. Oder, wenn er nicht ganz mit sich im Reinen ist, über den imaginären Gemütszustand, in dem er sich im Moment wähnt. Als ich begann, diesen Text abzufassen, kam mir der Clown, der Narr, Le Mar aus dem Tarot de Marseille als Abbild der Heiterkeit in den Sinn. Beim weiteren Überdenken sprach mich allerdings auch der Gehängte, Le Pendu, stark an. Ich ging die 22 aufeinanderfolgenden Karten der Arcana unter dem Gesichtspunkt des Seelenfriedens durch. Da traten mir der Eremit, die Nummer 9, und der Stern, die Nummer 17, entgegen. Der Eremit ist der weise alte Mann mit dem roten Pilgerstab, der mit seiner rechten Hand eine Lampe hochhält, um den Reisenden, die ihm folgen, den Weg zu weisen. Auf dem Stern ist eine nackte Frau mit goldenem Haar abgebildet, die unter dem Sternenhimmel steht und aus Krügen Wasser in ihre beiden Hände gießt. Auch sie schaut, wie der Eremit, nach links zu denen, die ihr folgen. Der alte Mann und die Frau kümmern sich konzentriert um die anderen Reisenden auf dem Weg. Ob sie das aus einer Seelenruhe heraus tun, ist nicht erkennbar. Es spricht jedoch eine gewisse Gelassenheit aus ihrem Tun. Der alte Mann könnte die Weisheit weitergeben, die er auf seinem Lebensweg entdecken oder empfangen durfte. Er lässt sein Licht in der Dunkelheit leuchten. Die Qualität der Seele weist ihm den Weg. Die Frau, nackt und voller Vertrauen, schüttet aus, was sie aus dem Kosmos unverfälscht empfängt, für alle, die danach dürsten. Sie ist die Wasserfrau, die Seele in ihrer ureigenen Wirksamkeit. Sie verrichtet die befreiende Arbeit, indem sie Himmel und Erde verbindet. Auf ihrem Weg hat sie eine vollständige Transformation erfahren. Nur durch diese Umwandlung, die mit einer grundlegenden Umkehr verbunden ist, kann sie ihre Rolle bei der Befreiung der menschlichen Seelen ausüben. Schon vor dem Zeitpunkt dieser Umkehr hat sie auf ihrem Lebensweg Seelenqualitäten erworben, die sie in ihrer Arbeit einsetzen kann. Lebenserfahrung und gelebte Weisheit können mit anderen Menschen auf dem Weg geteilt werden. Der Eremit mit der Zahl 9 ist ein Bild dafür. Nach der Umkehr ist die Seele wesentlich verändert. Der Stern mit der Zahl 17 stellt die Arbeit dar, die sie danach verrichtet. Die Seele ist im Himmel und auf der Erde selbstbewusst geworden. Sie benötigt keine teure Bekleidung, keine goldenen Symbole der Macht mehr. Sie wandelt um, was sie erhält, und gibt es weiter. Im weiteren Verlauf der großen Arkana wird die Seele noch einmal auf der Karte die Welt Nummer 21 als nackte Frau dargestellt. Dort tanzt sie, umgeben von einem Lorbeerkranz. Sie vereinigt in sich die Herrschaft über den männlichen Stab und den weiblichen Krug, die sie in ihren beiden Händen trägt. Sie ist nun Herrin über die vier Äther, die durch die Symbole der vier Evangelisten dargestellt werden: Stier, Löwe, Adler und Mensch. Die Seele hat die Meisterschaft erlangt. Gelassenheit, Seelenfrieden erfüllen sie durch die vollständige Umkehr auf ihrem Weg. Wer ist nun der Clown, der Narr, Lemar? Seine Karte hat keine Nummer wie der Joker in einem normalen Kartenspiel. Weil er keine Zahl hat, kann er an jeder Stelle der 22er Reihe stehen. Jeder Ort ist richtig für ihn. Auch er hat einen roten Pilgerstab in der rechten Hand. Mit der linken balanciert er einen weiteren Stock, an dem ein Bündel über seiner Schulter hängt. Lemar schaut nach rechts und nach oben. Er blickt auf den Weg, der vor ihm liegt, auf den nächsten Schritt, den er tun wird. Auf dem Kopf trägt er einen goldenen Hut, die Andeutung eines Narrenhutes, die goldenen Spitzen nach oben zum Himmel gerichtet. Bunte Glöckchen hängen an seinem Kragen. Ein Hund springt auf und greift mit den Vorderpfoten nach seiner Hose. Seine Schuhe sind rot, wie im Märchen von den roten Schuhen. Er tritt fest in sie hinein. So hat der Narr einst seine Reise bei der Null begonnen, und so schreitet er durch alle folgenden Stationen auf seinem Weg. Er wird Magier in der Eins, gelangt in die Sphäre der Päpstin, 2, um schließlich nach langer Wanderung in die Position 22 anzukommen, die jenseits des Seelenpfades des unvollkommenen Menschen liegt. Auf seinem Weg nimmt er aufeinanderfolgende Rollen ein. Als Magier, als Zauberlehrling am Anfang seines Weges wird er aus den vielen Talenten und Werten auf dem Tisch wählen müssen. Mit diesen Talenten wird er den Mut aufbringen, die Rolle der Päpstin zu durchleben und zu überwinden und seinen Weg durch alle weiteren Rollen und Eigenschaften zu gehen, die in den Karten als Kaiserin, Kaiser, Papst bildhaft dargestellt sind. Erst wenn er die Essenz jeder Rolle in seinem Seesack gesammelt hat, wird er die Kleider dieser Lebensphase wieder ablegen können. Er wird frei von ihr werden und weitergehen können, weiter zur nächsten Aufgabe. In der 22 wird seine Freiheit schließlich vollkommen sein. Der Seelenfrieden, die Heiterkeit, ist etwas, das er auf dieser mikrokosmischen Achterbahn mitnimmt. Ein kleiner, stiller Raum in seinem Herzen, in den er sich vor der Hektik der aktuellen Rolle zurückziehen kann. Ein kleiner, heiterer Raum, in dem die Stille als eine Frequenz ständig präsent ist. Ganz gleich, was geschieht. Egal, wie unfrei die Lebenssituation ist, in der er sich gerade befindet. Irgendwann wird ihm diese Stille wieder bewusst, nachdem er sie während der ersten Etappen seiner Reise vergessen hatte, eingelullt in den Schlaf durch die ägyptische Nahrung, die Nahrung in der Fremde. Das bringt uns zu Nummer 12, dem Pendu, dem Gehängten. Mit weit aufgerissenen Augen, wie ein Kind, die Hände auf dem Rücken, hängt ein Mann mit einem goldenen Seil um eines seiner Knöchel an einem Gerüst, das aus zwei Baumstämmen besteht und einem dicken Stock, der sie miteinander verbindet. Sein Kopf hängt zur Erde. Seine Schuhe sind rot, die enge Hose tiefblau. Die Jacke besteht aus bunten Farbflicken. Er blickt dich über sein hängendes Haar hinweg direkt an. Er schaut. Die Tatsache, dass er so aufgehängt ist, bedeutet, dass eine Umkehr stattgefunden hat. Er blickt aus der Position des Umgekehrten heraus. Und was sieht er? Warum die Umkehr? Vielleicht können wir die Antworten bei einem anderen Gehängten, bei Odin aus der nordischen Mythologie, finden. Ich möchte dies anhand einiger Auszüge aus der Edda, dem nordischen Epos, erläutern. Die Quelle der Weisheit befand sich im Gebiet von Mimir, der jeden Tag daraus trank und der immer gegen sich selbst Schach spielte. Odin wurde erlaubt, aus dieser Quelle zu trinken, unter der Bedingung, dass er einen Preis dafür zahlte. Odin erklärte, er sei bereit, ein Auge dafür zu opfern, woraufhin Mimir ihm sagte, dass dies auch der Preis sei, den er verlange. Doch Mimir war nicht bösartig, er wollte nur zeigen, dass Weisheit ihren Preis hat. Deshalb kümmerte er sich um Odin, so gut er konnte. Als der Hauptgott später nach Asgard zurückkehrt, wird er von Mimir begleitet, der von nun an Berater der Götter ist und regelmäßig mit Odin Schach spielt. Aufgrund dieses Abenteuers erhält Odin den Namen der Einäugige. Er sagt von sich selbst: 9 Nächte hing ich an einem windigen Baum, verwundet durch den Speer, der Odin gewidmet war. Ich wurde mit einem Speer verwundet und Odin geopfert. Ich opferte mich mir selbst. Hängend an diesem Baum weiß niemand, wo die Wurzeln sind. Niemand gab mir Brot, niemand gab mir Wasser. In den Abgrund spähte ich, um die Runen zu ergreifen, mit einem lauten Schrei ergriff ich sie und fiel von dort zurück. Wohlergehen war mein Lohn und auch Weisheit. Ich wuchs und hatte Freude an meinem Wachstum. Von einem Wort wurde ich zum nächsten geleitet, von einer Tat zur anderen. Odin erlernte die Weisheit der Runen, indem er sich in eine andere Welt begab. Bei den Lappländern galt der Aufenthalt im Baum als eine himmlische Reise, als ekstatischer Zustand, als ein Losgelöstsein von der materiellen Welt. Das Herabfallen vom Baum stellte die Rückkehr ins materielle Leben dar. Nicht mehr von dieser Welt zu sein, bedeutete für unsere Vorfahren auch, mit der Welt der Toten, der Unterwelt, in Kontakt zu stehen. Das ist auch die übliche Erklärung der Worte durch die modernen Historiker. Der Eingeweihte lernt jedoch, am Baum des Lebens hängend, dessen Wurzeln kennen und damit die Wurzeln des Lebens. Der Gehängte ist in seinem umgekehrten Zustand mit der himmlischen Welt durch ein goldenes Seil verbunden. Der Zustand der völligen Hingabe in vollkommenem Vertrauen führt zur Transformation der Seele. Sie erlangt Weisheit. Für eine Zeit, 9 Tage und 9 Nächte, ist er in sich gekehrt, aber heiter und gelassen. Wohlbefinden ist seine Belohnung. Dann wächst er und hat Freude an seinem Wachstum. Von Wort zu Wort, von Handlung zu Handlung wird er geführt. In dem vorübergehenden Zustand des vollkommenen Nichthandelns hat die Umwandlung der Seele stattgefunden. Sie ist eine neue Seele geworden. Von nun an geht sie wirklich ihren Weg. Nach der Fülle an Erfahrungen der ersten 12 Etappen wird sie im nächsten Bild auf die 13 treffen. Die 13, die Arkana ohne Namen, das Bild des Mannes mit der Sense, erinnert an die Enthauptung der alten Könige in der alchymischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Kehren wir zurück zu Lemar, dem Narren, dem lernenden Menschen auf dem Weg. In der Rolle des Gehängten hat sich seine Seele verwandelt. Sie hat Seelenfrieden gewonnen. Die alten Werte haben ihre Macht verloren, die Könige sind enthauptet. In der 3. 7er Folge, der großen Arkana, wird der Narr nun seinen erworbenen Seelenfrieden bewahren, während das Öffnen und Schließen der Türen weitergeht. Aktion folgt auf Aktion, während die Heiterkeit erhalten bleibt. Bis zur Vollendung seines Weges in der Vereinigung von Männlichem und Weiblichem, von Seele und Geist in der Welt. Dann sehen wir Lemar, den Narren, bei Nummer 22 wieder auftauchen, die auch die Nummer 0 ist. Er ist von der Erde losgekauft und kann seinen Weg anderswo fortsetzen. Frei, unbewegt, mit Heiterkeit, der Mensch.